Susanne Leonhardt war kein Mensch, der sie nach dem Wetter fragte, in ein Café einlud oder zu einem Ausflug ins Grüne. Susanne war durch und durch Ästhet, vom Scheitel bis zur Sohle, vor allem Sprachästhet. Und lehnte jede Art von Smalltalk ab. Das war ihr sozusagen ein Gräuel.
Was das Gespräch mit meinem Sohn anbetrifft, mein Sohn wertet überhaupt nicht. Er hat keine Grundkonzeption, keinen politischen oder moralischen Standort. Leider.
Meine Eltern sind eben Kommunisten gewesen. Meine Mutter schon im Spartakusbund 1916. Damals illegal bei der Gründung der KPD 1918 dabei.
In der Münchner Räterepublik im Frühjahr 1919 dabei. Also eine richtige und eben viele Jahre Pressereferentin der sowjetischen Botschaft in Berlin. Also ich bin da kommunistisch erzogen worden. Aber das war gewissermaßen nur das Vorspiel. Das Entscheidende erfolgte dann, als ich im Juni 1935 mit meiner Mutter in die Sowjetunion kam.
Geweint hat sie nie. Susanne Leonhardt und ihr Sohn Wolfgang. Ein Feature von Meinhard Stark.
Wir trafen uns 1971 das erste Mal, wenige Wochen, nachdem ich Wolfgang Leonhardt kennengelernt hatte. Susanne bestand darauf, dass ich ihr vorgestellt werde. Als ich meine spätere Schwiegermutter zum ersten Mal traf, war sie bereits 76 Jahre alt. Und ich war damals gerade 22, junge Studentin. Ab 1973 war ich sozusagen die alleinige Bezugsperson. Wir trafen uns mehrfach wöchentlich und telefonierten täglich.
Elke Leonhardt, Wolfgangs 1949 geborene Ehefrau. Die SPD-Politikerin und Psychologin wird schnell zur Vertrauten von Susanne Leonhardt und entwickelt ihren eigenen unverstellten Blick auf Mutter und Sohn.
Wolfgang und Susanne, ja, das war sozusagen die Akkumulation aller nur denkbarer Konflikte. Generationenkonflikt, politische Differenzen bis hin zum Kampf der Geschlechter. Alles war enthalten. Aber es muss auch bemerkt werden, dass zwar verdeckt und nie ausgesprochen, doch Liebe da war. Kurz könnte man sagen, beide hätten Prachtexemplare auf der freudschen Couch eines Psychoanalytikers abgegeben. Aber dazu war es wohl zu spät.
Als ich in das Kinderheim Nummer 6 kam, zog meine Mutter in ein kleines primitives Kämmerchen. Zimmer konnte man es kaum nennen. Eigentlich war sogar die Bezeichnung Kämmerchen übertrieben, denn es handelte sich nur um einen kleinen Teil eines Flurs, der durch eine primitive Bretterwand abgetrennt war.
Wolfgang Leonhardt, Jahrgang 1921, liest aus seinem Buch »Die Revolution entlässt ihre Kinder«.
Ein- oder zweimal wöchentlich traf ich mich mit ihr. Wir gingen durch Moskau, es waren schöne Stunden. Wie sehr mir auch das Kinderheim gefiel, so froh war ich doch jedes Mal, meine Mutter sehen und sprechen zu können. Ende Oktober 1936, wenige Wochen nach meinem Einzug in das Kinderheim, schlenderten wir an einem regnerischen Tag durch die Straßen Moskaus. Dabei knabberte ich Süßigkeiten, die wir in meinem Lieblingsgeschäft Vostochnye Sladosti, östliche Süßigkeiten, am Nikitski-Tor gekauft hatten.
Nächstes Mal mehr, vertröstete ich Volodya. Und dann trennten wir uns. Ich stand noch lange da und sah ihm nach, bis sein Figürchen hinter den Autos und Trolleybussen, die den Arbatplatz belebten, verschwunden war.
Schreibt Susanne Leonhardt, geboren 1895, in ihrem Buch »Gestohlenes Leben – Schicksal einer politischen Emigrantin in der Sowjetunion«.
Am 26. Oktober 1936, morgens zwischen 2 und 3 Uhr, wurde ich verhaftet. Ich habe mir später die Geschehnisse jener Nacht oft wieder vergegenwärtigt und bin stets erstaunt gewesen über das völlige Unverständnis, mit dem ich damals auf eine an sich nicht schwer zu begreifende Situation reagierte. Ich hatte schon davon gehört, dass Leute verhaftet wurden oder dass sie spurlos verschwanden. Aber dass ich verhaftet werden könnte, das hielt ich für unmöglich. Gewiss, wir hatten bisweilen über dies und jenes gemeckert. Ich hatte mich im Stillen mit dem Problem gequält, den Punkt in der Vergangenheit zu finden, von dem aus die Sowjetunion einen falschen Weg gegangen ist. Den Weg, der zur Diktatur eines Parteiklüngels über die ganze Bevölkerung geführt hat. Aber ich hatte mich als politisch Verfolgter aus Nazi-Deutschland dem Sowjetstaat gegenüber, der mir Asyl gewährt hatte, stets loyal verhalten. Unmöglich könne ich doch meiner kritischen Gesinnung wegen in einem Kerker der NKWD verschwinden, dachte ich. So etwas gibt es nicht. Die Fassungslosigkeit darüber, dass es das doch gab, legte sich wie eine Lähmung auf die Funktion meiner Gehirnzellen.
Am nächsten Tag stand ich zur verabredeten Zeit an unserem Treffpunkt. Meine Mutter war nicht da. Ich wartete. 10 Minuten vergingen, eine Viertelstunde, eine halbe. Meine Mutter kam immer noch nicht. Ich beschloss, zu ihr nach Hause zu gehen, in die kleine hölzerne Korridorstube. Vielleicht ist sie krank, dachte ich. Beunruhigt klingelte ich an der Wohnungstür. Einer der Bewohner öffnete, schaute mich eigentümlich an, ließ mich aber gleich durch. Ich lief durch den Korridor und blieb erstaunt vor dem primitiven hölzernen Vorschlag stehen. Die Tür war verschlossen. Außerdem entdeckte ich 2 Siegel. Eines auf der Bretterwand und eines an der Tür. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Inzwischen war die Tür des Nebenzimmers geöffnet worden. »Was willst du denn?« wurde ich gefragt. »Ich möchte zu meiner Mutter. Die wohnt doch hier. Deine Mutter ist nicht mehr hier.«
Am 1. Juni 1937 verurteilt ein Sondergericht des sowjetischen Geheimdienstes NKWD Susanne Leonhardt wegen konterrevolutionärer Tätigkeit zu 5 Jahren Besserungsarbeitslager, wie die Haftorte offiziell heißen.
Irgendwie trennte ich diese Dinge, auch meine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse, von meiner grundsätzlichen politischen Überzeugung. Es war fast, als ob es 2 Ebenen gab. Die eine der Tagesereignisse und eigenen Erlebnisse, über die ich mir nicht selten kritische Gedanken machte. Die andere war die große Linie, die ich zu jener Zeit grundsätzlich gesehen, trotz mancher Bedenken, immer noch für richtig hielt.
Wolfgang Leonhardt setzt seinen Schulbesuch fort und beginnt 1940 ein Studium an der Moskauer Hochschule für Fremdsprachen. Nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion muss er, der Deutsche, zwangsweise nach Kasachstan umsiedeln. Dort besucht er ein Lehrerinstitut, wird aber ein Jahr später an die Schule der Kommunistischen Internationale kommandiert. Ab Sommer 1943 arbeitet Wolfgang Leonhardt als Sprecher des Senders Freies Deutschland in Moskau. Kurz vor Kriegsende kehrt er in einer Gruppe von KPD-Funktionären um Walter Ulbricht nach Deutschland zurück. Währenddessen sitzt seine Mutter Susanne noch immer im Gulag. Aus 5 wurden 10 Haftjahre, denn während des Krieges kamen keine politischen Gefangenen frei. Auf ihre Entlassung aus dem Lager im Frühjahr 1946 folgt allerdings nicht Freiheit, sondern Verbannung, auf ewig, wie es heißt. Dort in der Altai-Region Sibiriens erhält Susanne Leonhardt einen Brief von Wolfgang, datiert auf den 3. Februar 1947.
Liebe Mami, es ist schwer, dir die Gefühle zu schildern, die ich gehabt habe, nachdem ich nach fast 12 Jahren Abwesenheit wieder nach Deutschland, und zwar
in ein so verändertes Deutschland zurückgekehrt bin. Die ersten Wochen und Monate vergingen damit, dem rauchenden Trümmerhaufen, der Berlin war, den Übergang ins normale Leben zu ermöglichen. Tag und Nacht war ich damals unterwegs. Nie hatte ich so viel zu tun, nie so wenig geschlafen. Und doch hatte ich wohl selten in meinem Leben eine solche Befriedigung an meiner Arbeit.
Wolfgang ist zu dieser Zeit Mitarbeiter der Abteilung Agitation und Propaganda des ZK der SED. Beim Parteivorsitzenden Wilhelm Pieck setzt er sich für die Freilassung seiner Mutter ein. Im Juni 1948 erhält Susanne wieder Post von ihrem Sohn.
»Ich habe zwar schon lange keinen Brief mehr von dir erhalten, aber ich schreibe dir in der Hoffnung, dass du diesen Brief trotz der weiten Entfernung noch vor deinem 53. Geburtstag erhältst.
Ich habe, liebe Mami, jetzt doch die begründete Hoffnung, dass der Tag nicht mehr so fern ist, wo wir uns nach der langen, langen Trennung wiedersehen werden. Zumindest habe ich alles, aber auch restlos alles unternommen, um unser Wiedersehen zu ermöglichen. Jetzt heißt es also, nur noch kurze Zeit aushalten.
Die Bemühungen haben Erfolg. Susanne Leonhardt darf als eine der ganz wenigen Gulag-Häftlinge ihre Verbannungsregion verlassen. Noch im Sommer 1948 erreicht sie per Zug den sowjetisch besetzten Teil Berlins und wird in einem Zimmer des Gästehauses der SED untergebracht.
12 Jahre hatte ich sie nicht gesehen. Ich konnte das Wiedersehen kaum erwarten und stürmte hinein.
Ein junger Mann stürmte herein, schlenkerte mit einer Mappe, segelte um den Tisch herum und haute sich auf einen Stuhl. »Junge, Junge, das hätte ich mir ja nicht träumen lassen«, sagte er laut und in der unbekümmerten Art eines echten Berliners.
Als ich die Tür zu ihrem Zimmer aufriss, zuckte sie zusammen, schaute mich freudig und doch zweifelnd an. Sie hatte noch das Bild ihres Sohnes in Erinnerung, das vor 12 Jahren richtig gewesen war.
Das war also mein Sohn. Ein völlig fremder Mensch, der in nichts, aber auch in gar nichts dem Bilde glich, das ich mir von ihm gemacht hatte und der anscheinend keine Ähnlichkeit mehr mit dem wohlerzogenen Knaben hatte, der er gewesen war. Als ich verhaftet wurde, war er 15 Jahre alt gewesen. Jetzt war er 27. Ich hätte ihn nicht erkannt. Er hieß jetzt Wolfgang. Ich hatte ihn früher Volodya genannt.
Sie machte einen gehetzten Eindruck, und man sah ihr die Entbehrungen der Leidensjahre deutlich an. Als jemand an der Treppe vorbeiging und etwas rief, zuckte sie zusammen. Schon während unserer ersten Unterhaltung fiel mir immer stärker auf, wie eingeschüchtert und wie verstört sie war.
Am Nachmittag gingen wir in seine Wohnung. Langsam wurden mir seine Gesichtszüge vertrauter. Unter dem neuen, fremden, lugte allmählich etwas Bekanntes hervor. Ein Blick, ein Lächeln, ein kaum zu benennendes Etwas. Volodya sprach von seinem Leben, doch berührte er kaum Persönliches.
Anfangs fanden wir kaum eine gemeinsame Sprache. Zu unterschiedlich waren die 12 Jahre gewesen, die wir, sie im Lager und ich als Komsomolze und spätere Funktionär, verbracht hatten.
War es vielleicht verfrüht, gleich beim ersten Zusammentreffen eine Aussprache über die letzten Dinge zu beginnen? Ich zögerte. Aber gerade wenn ich auf etwas Gemeinsames, das uns einander wieder näher bringen könnte, hoffen durfte, so konnte dieses Bindende nur in den politischen Grundideen liegen. Ich begann, meine Kritik am sowjetischen System mit knappen Strichen zu umreißen. Volodyas Augen wurden eiskalt. Natürlich, du auch. Ich habe dich also überschätzt. Er verbarg seine Enttäuschung nicht.
Typisch weiblich. Von deinem persönlichen Schicksal, einem völlig belanglosen Einzelfall ausgehend...
Einem völlig belanglosen Einzelfall?
Urteilst du jetzt über die Sowjetunion?
Erst nach etwa einer Woche, als sie bei mir zu Hause war, beschloss ich, meine bisherige Zurückhaltung aufzugeben und ihr offen zu sagen, dass auch ich, der scheinbar überzeugte, in der Sowjetunion geschulte Funktionär, insgeheim oppositionell eingestellt war und Sympathien für Jugoslawien hegte. Mit weit aufgerissenen, erstaunten Augen sah sie mich an. »Ich dachte schon, du seist auch so ein 100-prozentiger geworden«, sagte sie erleichtert.
Wolfgang Leonhardt flieht im März 1949 über Prag nach Jugoslawien. Susanne verlässt Ost-Berlin im April und geht mit bangen Gefühlen der Ungewissheit in den Westen. 4 Monate später holt sie die amerikanische Spionageabwehr CIC aus einem westdeutschen Flüchtlingslager und verhaftet die 54-Jährige.
Mich zu verdächtigen, eine sowjetische Spionin zu sein, war grotesk. Aber nach allem Vorangegangenen konnte mich so leicht nichts mehr aus der Fassung bringen. Das Leben eines CIC-Häftlings schien mir ganz erträglich. Und jedenfalls war es nicht viel schlimmer als der Aufenthalt in einem Flüchtlingslager. Sogar meine Bitte um Lektüre und später um Konzeptpapier wurde mir nicht abgeschlagen.
Nach 8 Monaten der Isolation kommen die Geheimdienstler endlich zu dem Schluss, Susanne Leonhardt sei nicht als sowjetische Agentin in den Westen entsandt worden.
Als dann die bevorstehende Haftentlassung zur Sprache kam, wurde mir Hilfe nicht nur bei der polizeilichen Anmeldung, sondern auch bei der Suche nach Arbeit und nach Unterkunft zugesichert. Am Tage der Freilassung boten mir die Amerikaner jedoch nur einen einzigen Job an: Mitarbeit in ihrer Agentenzentrale. Als ich entrüstet ablehnte, ließen sie mich laufen, kopfschüttelnd, wie jemand nur so halsstarrig und töricht seinen eigenen Interessen zuwiderhandeln könne.
Im April 1950 steht Susanne Leonhardt mittellos auf der Straße, in Stuttgart, wo sie interniert gewesen war. Zu dieser Zeit arbeitet ihr Sohn Wolfgang noch am Belgrader Rundfunk. Ein halbes Jahr später verlässt er Jugoslawien. Über seine Beweggründe sagt Wolfgang Leonhardt 1995 in einem Interview für den Norddeutschen Rundfunk:
Ich habe mir gedacht, so, ich bin ein politischer Publizist. Und ich kann doch nicht ausgerechnet in Jugoslawien leben, sondern wenn man einen politischen Publizisten mit bestimmten Interessen hat und Zielen hat, muss man tätig sein, wo man das verbreiten kann. Und da bin ich im November 1950 in die Bundesrepublik gekommen.
Wolfgang und Susanne lebten nie länger als 4 Tage zusammen und doch standen sie im permanenten Kontakt. Der umfangreiche Briefwechsel zeigt, sie hatten anfangs und über weite Strecken ein sehr enges, ja, man könnte sogar sagen inniges Verhältnis. Alle Gedanken wurden ausgetauscht, Fragen gestellt und beantwortet. Man nahm sich ernst, politisch und persönlich.
Meine Mutter stand bei mir, schreibt Wolfgang Leonhardt in einem seiner späteren Bücher über diese Zeit. Vor allem verteidigt Susanne ihren Sohn gegenüber seinem Vater, Rudolf Leonhardt, einem orthodoxen Kommunisten, der 1950 aus Frankreich nach Ost-Berlin übersiedelt und Wolfgang wegen dessen Flucht in den Westen öffentlich scharf angreift.
Susanne Leonhardt war konservativ und hyperfortschrittlich zugleich. Sie hat alles, aber auch alles daran gesetzt, dass ihr Sohn eine umfassende Bildung bekam, dass ihr Volodya oder Wolfgang später eigenwillig wurde. Nun, das sehe ich nicht als Nachteil. Im Gegenteil.
Wolfgang Leonhardt lebt Anfang der 50er Jahre in Köln und arbeitet bei der Zeitschrift SBZ-Archiv. Dort zeigt man großes Interesse an seinen Erfahrungen. Nach Stalins Tod im März 1953 und dem Volksaufstand in der DDR im Juni fasst er den Entschluss, ein Buch zu schreiben. Der Lebensbericht seiner Mutter ist zu diesem Zeitpunkt bereits fertig. Sie hat die 8 Monate Internierung genutzt und sich ihre Gulag-Erinnerungen von der Seele geschrieben. Als die Amerikaner Susanne Leonhardt entlassen, sind 1200 Manuskriptseiten in ihrem kargen Gepäck. Doch es erweist sich mehr als schwierig, einen Verlag zu finden.
Nur die Regeneration des Sozialismus, der Aufbruch zu einer universalen sozialistischen Bewegung in den westlichen Ländern, verbunden mit dem Wachsen einer grandiosen sozialen und nationalen Befreiungsbewegung in den noch vom Imperialismus unterdrückten halbkolonialen Ländern und begleitet von der Höherentwicklung rückständiger Völker, kann die Bedingungen schaffen, unter denen der Stalinismus durch den demokratischen Sozialismus abgelöst werden wird.
Schon einem der ersten Kritiker, dem stellvertretenden Chefredakteur des Westberliner Abend, missfallen die politischen Reminiszenzen der Verfasserin am Ende des Manuskriptes. Der Journalist möchte ihre Erinnerungen zwar auch dem Hamburger Spiegel anbieten, zuvor müsse Susanne Leonhardt einige Änderungen vornehmen, schreibt er ihr im Mai 1950.
Das Beste wäre meines Erachtens, unter klarer Betonung des Standpunktes der Verfasserin, doch auf die allzu starke Verwendung des roten Knoblauchs zu verzichten.
Wenn ich hier in Westdeutschland kein Glück mit einem Verlag habe, so liegt das daran, a, dass die Verleger das Risiko scheuen, noch ein Russlandbuch herauszubringen, b, dass mein Erlebnisbericht nicht hetzerisch, sondern objektiv geschrieben ist und erkennen lässt, dass ich, weit davon entfernt, mich für einen Kreuzzug der sogenannten freien Welt zur Befreiung des Ostens einzusetzen, mein Buch als bewusste Sozialistin geschrieben habe und C, dass meine Person, gewesene Kommunistin, suspekt ist. Nonkonformisten sind einfach inakzeptabel in den Redaktionen unserer freien Welt. Wer sich nicht fügt, wird brotlos.
So selbstbewusst Susanne Leonhardt sich jede Einmischung in ihren Text verbittet, so deprimiert schildert sie zur selben Zeit Freundinnen und Bekannten ihre soziale Lage. Über die Jahre füllen ihre Briefe mehr als 30 Ordner.
Meine Pläne? Ich bin ein Wrack. Geistig und physisch. Ich wäre froh, wenn ich irgendwo eine ganz kleine, bescheidene Anstellung finden könnte, um nicht auf Almosen angewiesen zu sein. Aber es will mich keiner. Weder als Lektor, noch als Korrektor, als Übersetzer, noch als Archivar, noch sogar als Abortfrau. Es ist höchst belämmert.
Susannes Situation war, um der Wahrheit die Ehre zu geben, nicht immer so dramatisch wie anfangs. Bald schon half ihr Theodor Heuss, mit dem sie schon in den 20er Jahren befreundet war. Sie saß mit ihm am Katzentisch des Schriftstellerverbandes. Und wenn ein Bundespräsident hilft, so hat das eine gewisse Nachhaltigkeit. Ich weiß, es gibt eine Reihe von Briefen, die pure Verzweiflung zum Ausdruck bringen. Und hinter vielen Darstellungen lag einfach der dunkle Schleier einer Depression. Geweint hat sie nie. Susanne hat die Zeit des Lagers trotz ihres Buches nicht wirklich aufgearbeitet. Sie hat ihre persönlichen Verletzungen auf eine Metaebene gehoben und versucht zu rationalisieren.
Ich schimpfe mich freie Schriftstellerin. Und dieser Status bedeutet, dass meine pekuniäre Lage schwankt zwischen so gut wie kein Geld haben und keinen einzigen Pfennig Geld haben. Ich bin das Objekt der karitativen Tätigkeit verschiedener Menschenfreunde. Ich bin dauernd leidend und nur selten zwischendurch mal ein paar Tage so weit gesund, dass ich arbeiten kann. Es bedrückt mich, Geschenke anzunehmen von Menschen, denen gegenüber ich mich in keiner Weise erkenntlich zeigen kann. Es ist wirklich eine ausweglose Situation.
Susanne Leonhardt ist auf Unterstützung des städtischen Sozialamtes und der Arbeiterwohlfahrt angewiesen. Sie erhält Lebensmittelpakete und Arzt- bzw. Arzneischeine, da sie sich keine eigene Krankenversicherung leisten kann. Die im Gulag erlittene Hungerdystrophie bewirkte ein schweres Knochenleiden und hochgradige Entkalkung, mit der Folge extremer Rückenschmerzen. Die fortschreitende und schmerzhafte Knochenerweichung ist auch die Ursache für katastrophale Effekte einiger Brüche, die Susanne Leonhardt in den Folgejahren erlitt.
Nun bin ich so ängstlich geworden, dass ich während der Schneemonate überhaupt nicht mehr ausgehe. Ich sitze zu Hause wie im Gefängnis, damit ich nicht aus der Übung komme. Der Arzt rät zu dieser Vorsicht, weil ich, wenn ich auf den Po oder den Rücken falle, leicht die Nervenstränge im Wirbelkanal verletzen könne und dann gelähmt wäre.
Anfang 1955 ist Wolfgangs Manuskript fertig. Die Revolution entlässt ihre Kinder. Schon ein Jahr zuvor hat der Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch sein Interesse daran bekundet. Zur selben Zeit signalisiert die Europäische Verlagsanstalt in Frankfurt am Main die Bereitschaft, Susannes Manuskript »Gestohlenes Leben« zu drucken, vorausgesetzt, sie steuert einen Zuschuss aus eigener Tasche bei, 60% der geplanten Produktionskosten. Für sie eine schier unermessliche Summe, 8.400 D-Mark. Freunde in den USA stellen das Geld zur Verfügung und ermöglichen so das Erscheinen des Buches.
Es gab ein starkes Interesse an der objektiven Darstellung des Lebens im Gulag. Ganze Gemeinden pilgerten zu meiner Schwiegermutter, auch viele junge Menschen waren dabei. Und für diese jungen Linken aus allen Richtungen war sie sozusagen Hero. Zur SPD bestand, so könnte man es sagen oder müsste man es formulieren, eher eine gegenseitige Abneigung. Das Interesse kam mehr aus den reformkommunistischen Kreisen und natürlich jenen des Bildungsbürgertums, die sich der glänzenden Formulierung wegen sehr interessierten. Ja, sie schreibt wesentlich elaborierter als mein Mann.
Vielleicht hatte ich nicht genug getan, hatte Irrtümer nicht rechtzeitig erkannt, hatte versäumt, andere vor diesen Irrtümern zu bewahren. Wer hätte von sich sagen können, er habe immer getan, was zu tun nötig gewesen war? So manches hatte man unterlassen, so vieles hätte man noch gut machen wollen. Fußstapfen im Sande der Zeit, auch ich, hätte sie gern zurückgelassen. Tiefe Fußspuren, die anderen den Weg weisen könnten. Damit war es nur nichts geworden. Nicht einmal meinem eigenen Kinde, meinem geliebten Volodya, hatte ich den Weg ins Leben ebnen können.
Wolfgangs Buch wird schnell zum Bestseller. Aber auch das gestohlene Leben besprechen zahlreiche große Medien, darunter die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bis Oktober 1956 sammelt Susanne Leonhardt über 50 Rezensionen. Es werden immer wieder Neuauflagen nötig. Mehrere 10.000 Exemplare finden ihren Weg zu den Leserinnen und Lesern. Aber erst im Sommer 1958 kann Susanne Leonhardt, dank der Buchhonorare und einer kleinen Rente, aus ihrer möblierten Bude in eine eigene, nicht mal 40 Quadratmeter große Wohnung ziehen.
Dass mein Mann mit Revolution entlässt ihre Kinder ein Millionenpublikum erreichte, hat sehr viel damit zu tun, dass er den ganzen stalinistischen Unterdrückungsprozess auf einer sehr persönlichen Ebene verarbeitet hat. Er wusste, dass die westlichen Leser mit politischen Theorien wenig anzufangen wussten und dass sie sozusagen eine Personifizierung zur Bewusstseinsbildung benötigten. Susanne hat ihr Schicksal auf einen Metarahmen gesetzt und die persönlichen Gefühle eher unterdrückt. Vielleicht kommt das ein oder andere zwischen den Zeilen hervor, aber sie hat sich nicht ins Zentrum gesetzt, sondern die Sache an sich. Beide Bücher kamen Mitte der 50er Jahre heraus und ob Konkurrenzdenken zwischen Mutter und Sohn dabei war, naja, vielleicht unterschwellig.
Die bekanntesten Kritiker einschlägiger Bücher, vor allem die guten Sowjetkenner, haben mein Buch als bestes Memoirenwerk bezeichnet.
Susanne hatte etwas zu sagen. Ihr Buch ist ohne Schnörkel geschrieben und beleuchtet viele Details, die oft übersehen werden. Es ist fesselnd und faszinierend. Sie hat mit wachem Verstand alle Erniedrigungen und die brutale Härte des Lagerlebens wahrgenommen und auf ihre Weise verarbeitet. Und dann gab es natürlich auch in den 80er Jahren eine große Nachfrage nach dem längst ausverkauften Titel »Gestohlenes Leben«.
24 Stunden vor der Ausstrahlung des Fernsehfilms wurde ich das zweite Mal nach Hamburg gebeten. Bei der Vorführung war ich freudig überrascht. Alles war genau, wie ich es selbst erlebt hatte.
Basierend auf Wolfgang Leonhardts Erfolgsbuch sendet der Norddeutsche Rundfunk im Mai 1962 ein dreiteiliges Fernsehspiel. Susanne Leonhardt erfährt nur durch Zufall davon. Sie fühlt sich vereinnahmt als Protagonistin im Kalten Krieg und von Wolfgang Faltsch dargestellt.
Es ist klar, dass die Hauptschuld an der ganzen Sache bei meinem Sohn liegt.
Der Streit wird öffentlich ausgetragen, unter anderem im Spiegel. Kurz vor Ausstrahlung des Fernsehspiels korrespondiert Susanne nachdrücklich mit den Verantwortlichen des NDR.
Ich kann und werde meine Einwilligung nicht dazu geben, dass in einer Szene des Fernsehspiels, in der ich vorkomme, kalter Krieg gemacht wird. Wenn dies alles und das ganze Buch meines Sohnes und seine Verfilmung heute nicht diesen fatalen politischen Akzent hätte, würde ich mich nicht so heftig erregen über die Rolle, die mir dabei zugedacht wird. Niemand hat das Recht, meine fest umrissene politische Konzeption in der Öffentlichkeit zu verfälschen. Niemand hat das Recht, mich gewaltsam in einen Strom hineinzuziehen, gegen den ich schwimme. Mein Standort ist unpopulär, das weiß ich selbst.
Unsere Sendungen sollen der Abschaffung und nicht der Herstellung von Denkklischees dienen. Unser Unternehmen ist ein Versuch, das zu einem kleinen Teil zu ändern. Und mir scheint das Buch Ihres Sohnes ganz hervorragend geeignet dazu. Ihre Vermutung, unsere drei Fernsehspiele seien als ideologischer Überbau ordinären Kalten Krieges geplant, ist völlig unzutreffend.
Susanne erreichte mit der Androhung einer einstweiligen Verfügung den zeitweiligen Stopp des Films. Mit viel Fingerspitzengefühl einigte man sich dann auf eine Erklärung, die im Abspann des Films gezeigt werden musste. Der ungefähre Wortlaut war so: Die Figur der Mutter Wolfgang Leonhardts ist mit der Schriftstellerin Susanne Leonhardt nicht identisch. Wenn Sie nach Brüchen im Verhältnis zwischen Susanne und Wolfgang suchen, so war dies mit Sicherheit der nachhaltigste. Keiner konnte oder wollte sich mit Empathie in die Lage des anderen versetzen. Allerdings, das muss gesagt werden, mein Mann war Meilen von einer Ideologie des Kalten Krieges entfernt.
Wir hatten einen umgekehrten Generationskonflikt. Sonst waren es immer die konservativen Eltern und die rebellischen Jugendlichen. Und bei mir war es umgekehrt. Meine Mutter wurde so eisern, dass sie jegliche Kritik, obwohl die ja 10 Jahre im Lager Workuta gesessen hat, jegliche Kritik als Kalten Krieg bezeichnete. Und sie war also absolut eisern und sagte, nein, das darf nicht sein und so. Und hat sich dagegen gestellt. Aber das hat dann keine größere Rolle gespielt. Der Film wurde vom NDR dann 1962 ausgestrahlt, hat natürlich auch dann wieder sehr dazu beigetragen zur Verbreitung des Buches.
Inzwischen bin ich mit meinem Sohn völlig auseinander. Gründe politisch.
Der Konflikt ging oberflächlich betrachtet in die politische Richtung. Da herrschte sozusagen nach 1001er Debatte ein ganz tiefes Unverständnis. Obwohl ich später immer wieder feststellen musste, dass beide politisch nicht so weit auseinander lagen. Es bedeutet also, reduziert gesagt, es ging um etwas anderes. Es ging um Schichten des Nichtverstandenwerdens, um nicht ausgesprochene Konflikte, die sich immer wieder im Rahmen der Rationalisierung politischer Konflikte bahnbrachen.
Sie fragen nach meinem Sohn. Ja, leider sind die Beziehungen nicht allzu innig. Dadurch, dass der Junge von mir getrennt wurde, als er 15 Jahre alt war, und ich ihn erst wieder sah, als er 27 war, ist eben eine kolossale Entfremdung eingetreten. Ich hatte anfangs die Hoffnung, mit der Zeit werde alles wieder wie früher werden. Aber diese Hoffnung hat getrogen. Man muss sich damit abfinden. Es ist nicht zu ändern.
Mein Leben war höchst widersprüchlich. Das Wichtigste, ich habe nie eine wirkliche Familie gehabt. Ich hatte nie diese Mutter-Sohn-Beziehung. Keine Zärtlichkeiten, keine Wärme.
Oberflächlich betrachtet, ja, er hatte keine Zärtlichkeit und keine Wärme. Aber wenn man ein bisschen kratzte, spürte man bei beiden eine sehr, sehr tiefe, nicht zerstörbare Zuneigung. Und das blieb. Mein Mann spricht heute sehr häufig darüber. Ich bin ganz sicher, wenn sich beide einmal umarmt und gemeinsam geweint hätten, wären alle anderen hochstilisierten Fragen wohl auf das Konto Banalität gelegt worden.
Was das Gespräch mit meinem Sohn anbetrifft, so hat sich viel geändert. Mein Sohn wertet überhaupt nicht.
Schreibt Susanne Leonhardt einer Freundin.
Er hat keine Grundkonzeption, keinen politischen oder moralischen Standort. Leider. Er ist sogar stolz darauf, dass er angeblich objektiv analysiert.
Das ist das Wichtigste. Ich bleibe unabhängig. Sage das, was ich für notwendig und richtig halte. Setze mich für eine realistische Politik gegenüber dem Osten ein. Differenzierung, Betrachtung. Verbreite das. Ab und zu wird man ja auch von Politikern eingeladen. Aber vor allem, es ist ja nicht nur, dass man da in den politischen Kreisen ist, sondern in der Bevölkerung tätig ist. Und deswegen habe ich so gerne meine Interviews gemacht, gerne Vorträge gehalten, um also in der Bevölkerung tätig zu sein. Und ich habe es nicht bereut.
Wer hätte sich einen solchen Wandel träumen lassen? Ich hingegen habe mein ideales Ziel, den Kommunismus als Menschheitsidee, nie aufgegeben. Ich hoffe, Sie durch diese bekenntnishafte Randbemerkung nicht allzu sehr zu enttäuschen.
Wenn meine Schwiegermutter den Kommunismus in verschiedenen Reagenzgläschen mit exakt definierten Inhalten wissenschaftlich hätte mischen können, so wäre eine Idealgesellschaft daraus geworden. Sie war absolut klar in dem, was sie gesellschaftlich und politisch wollte und was sie nicht wollte. Und hatte zudem ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Aber ich glaube, ohne Susanne Unrecht tun zu wollen, dass Wolfgang ein größeres, ja, kritischeres Verständnis für die politischen Fragen der Zeit entwickelt hat.
Als Elke Leonhardt Anfang der 70er Jahre an die Seite von Wolfgang und damit auch Susanne Leonhardt getreten war, bauen sich die Spannungen zwischen Mutter und Sohn langsam, aber stetig ab, ohne sich gänzlich zu verflüchtigen.
Leider hatten wir nur 12 gemeinsame Jahre, aber keine Frage blieb unberührt. Susanne fühlte sich von mir nicht reglementiert. Es war von Anfang an eine große Nähe zwischen uns und wir haben uns verstanden, wie sich idealtypisch Mutter und Tochter verstehen, denn die Realität sieht ja da auch immer bekanntlich etwas anders aus. Wir konnten über alles reden. Es gab keine Tabus. Und ich möchte noch eines hinzufügen. Sie begann wieder zu lächeln und manchmal sogar herzlich zu lachen. Sie war ja vollkommen ernst als Typ und leise.
Wolfgang Leonhardt macht eine beachtliche Karriere als Ostexperte. Er ist gern gesehener Gast bei Fernsehen und Rundfunk. Von 1966 bis 1987 lehrt er an der renommierten Yale-Universität in den USA Geschichte der UdSSR und der kommunistischen Weltbewegung. Weitere Bücher folgen. Auch Susanne, nunmehr über 70 Jahre alt, ist mit ihrem Buch und weiteren Neuauflagen beschäftigt. Hinzu kommt die umfangreiche Korrespondenz. Die Gesundheit macht dir weiterhin zu schaffen.
Ich bin seit einigen Monaten gesundheitlich sehr schlecht dran. So schlecht, dass ich nur die allerdringendsten Arbeiten bewältigen kann. Es handelt sich offensichtlich um Altersverfallserscheinungen, Zerebralsklerose, schwere Kreislaufstörungen und hochgradige psychische Erschöpfung. Vielleicht erhole ich mich noch einmal ein wenig. Möglicherweise geht es auch zu Ende.
Von all diesen Leiden habe ich wenig bemerkt. Entweder sie hat es gut verdrängt oder sie war ein glänzender Schauspieler. Sie war sehr, sehr beherrscht und dennoch, es war immer klar, dass sie in ihrem Leben stark gelitten hat. Zugegeben hätte sie das mir gegenüber nicht. Man sprach nicht über Gefühle. Wir gingen ins Ballett, wir fuhren in die Oper und haben überhaupt viel unternommen. Unvergessen ihr Ausdruck, wenn sie sich von Herzen freute. Nach wenigen Sekunden kam dieser in die weite, schweifende Blick, der durch ihren Buchtitel »Gestohlenes Leben« Gestalt annahm. Vielleicht waren die gestohlenen Lebensjahre schlichtweg auch gestohlene Vitalität.
Ich kann nicht mehr.
Vertraut Susanne Leonhardt am 10. Januar 1971 einer Freundin an.
Im Grunde genommen glaube ich auch nicht, dass mir irgendetwas wirklich helfen könnte. Da ich aber so, wie ich jetzt lebe, nicht gut weiter existieren kann, wäre wohl der geeignete Ausweg ein Alters- und Pflegeheim oder eine Tube Veronal.
Susanne Leonhardt entscheidet sich für die erste Variante. Zumindest ihre materielle Lage hat sich entspannt. Im Zusammenhang mit der Suche nach einem geeigneten Seniorenheim gibt die 75-Jährige an:
Als Verfolgte des Nazi-Regimes habe ich ein kleines Vermögen für beschlagnahmtes Eigentum bekommen und erhalte auf Lebenszeit eine Rente vom Entschädigungsamt Berlin. Außerdem hat mir das Bundespräsidialamt eine Art Ehrensold zuerkannt aus der Deutschen Künstlerhilfe. Pekuniär wäre also mein Aufenthalt in einem Altersheim gesichert.
Gegen den Widerstand der Heimleitung, die ihr Hausreglement manchmal mehr schätzen als die Individualität ihrer Bewohner, setzte ich alles durch, was Susanne wollte. Ihr Wille wurde absolut respektiert. Mir war wichtig, dass sie nicht nur überlebt, sondern dass sie lebt. Und Leben, das waren für sie ihre Bücher, Theater, Kunst, Philosophie, Konversation.
Elke Leonhardt kümmert sich liebevoll um Susanne. Sie sorgt dafür, dass die hochbetagte Frau ihren Schreibtisch und ihre Bücherregale mitbringen darf.
In den letzten Jahren fiel Susanne leider mehrfach und wurde ein sogenannter Pflegefall. Eine junge Studentin kam täglich und las ihr vor. Und die Auswahl der Lektüre traf absolut Susanne, die bis zum letzten Atemzug klar wusste, was sie wollte.
Für mich ist der Mensch ein hochentwickeltes Säugetier, weiter gar nichts. So radikal wie ich denken nur wenige Menschen. Meine Leiche kommt zum Seziertwerden in die Anatomie. Es gibt weder eine Trauerfeier, noch ein Grab, noch sonst was. Den Totenkult lehne ich nämlich ebenso ab wie den Kult der Lebenden für die Lebenden.
Ich kannte Ihre radikale Einstellung zum Tod sehr genau. Aber es war ihr Wille, sie verabscheute Totenkult, also gab es kein Grab. Das wurde akzeptiert. Schwierig wurde es in dem Moment, als sie aus dem Zimmer rausgefahren wurde. Ja, ich war traurig, unendlich traurig.
Elke Leonhardt begleitet ihre Schwiegermutter und Freundin in den letzten Tagen. Sie sitzt am Bett und hält ihre Hand, als Susanne am 3. April 1984 stirbt. Wolfgang Leonhardt begeht im Frühjahr 2011 seinen 90. Geburtstag.
Susanne war neben Wolfgang die größte Bereicherung meines Lebens. In meiner politischen Laufbahn bin ich vielen Persönlichkeiten begegnet, aber Susanne war eine permanente Quelle des Hinterfragens. Alles, aber auch alles an ihr war reflektiert, nichts war einfach nur so dahergesagt. Ich habe Susanne mit allen Vorwürfen meines Mannes konfrontiert und das Erstaunliche, sie ist keiner Frage ausgewichen. Mit meinem Mann rede ich bis heute über diese Probleme. Sagen wir es einfach, wenn sich beide heute begegnen würden, gäbe es eine andere Art der Verständigung.
Geweint hat sie nie, Susanne Leonhardt und ihr Sohn Wolfgang. Sie hörten ein Feature von Meinhard Stark. Es sprachen Renate Fuhrmann, Walter Gontermann, Matthias Ponier und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Beate Braun. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2012. Thank you.